Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Stimmt bei dir gleich Ferien auf dem Programm und musst für deine Erholung zuerst einen Langstreckenflug hinter dich bringen. Für das schon mal mein grosses Beileid. Weil man muss ja nicht nur Ewigkeiten im Flugzeug sitzen, sondern auch noch einen Jetlag mit einberechnen. Man landet ja nicht nur in einer anderen Zeitzone, sondern gefühlt auch in einem anderen Körper. Die innere Uhr stimmt plötzlich gar nicht mehr. Und was dann passiert, kennen den Haufen. Mitten in der Nacht hellwach, am Nachmittag todmüde, Hunger, Schlaf, Konzentration, plötzlich alles total verschoben. Wie man dem kann entkommen kann, das versuchen wir jetzt zusammen herauszufinden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Jasmin Wernli und meinen schlimmsten Jetlag hatte ich nach meiner Ferien in Mexiko. Ich habe fast 2 Wochen nachher nicht mehr richtig geschlafen, habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen und bin hundemüde gearbeitet. Ein Zustand, den, glaube ich, niemand will, und vor allem ist die Ferienerholung gerade wieder weg. Man ist gestresst, genervt und eben vor allem müde. Aber gibt es eigentlich ein Mittel dagegen? Kann ich meine innere Uhr überlisten? Und stimmt es, dass der Jetlag vom Westen in den Osten schlimmer ist als umgekehrt? Diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit dem Christian Geijochen. Er ist Leiter vom Zentrum für Chronobiologie an der Uni Basel. Grüezi, Herr Geijochen, herzlich willkommen im Durchblick.
Sehr gerne, grüezi Frau Wernli.
Kennen Sie selber auch Jetlag oder sind Sie durch Ihre Arbeit einfach immer super gegen Jetlag gerüstet?
Ja, also ich glaube, ich kenne auch Jetlag wie ein Haufen. Vor allem, wenn es über mehr als 2 Zeitzonen geht, dann leidet man ein bisschen, aber man kann ja viel dagegen machen.
Aber warum leidet man dann? Also was bringt uns denn so aus dem Takt? Man hat ja immer von einer inneren Uhr, die dann durcheinander kommt. Aber was ist denn das genau?
Ja, die innere Uhr, die gibt es wirklich. Das ist nicht esoterisch. Das ist wirklich eine biologische Uhr, die in uns drin tickt und auch genetisch reguliert ist. Es hat ja einen Nobelpreis eigentlich auch gegeben für die Entdeckung der inneren Uhr. Und die ist nicht genau 24 Stunden. Und wenn wir halt aus dem Lot kommen, also nicht mehr in dieser Zeitzone sind, wo wir eigentlich sind oder wo wir leben, in eine andere Zeitzone wechseln, dann hat die innere Uhr ein bisschen Probleme. Dann muss man sie nachjustieren quasi.
Aber was heisst denn das? Was macht denn die innere Uhr normalerweise? Für was ist denn die gut?
Wir haben immer das Gefühl, wir wissen selber, wenn wir ins Bett müssen oder aufstehen. Aber Sie können sich vorstellen, vor Tausenden von Jahren hat es noch keinen Wecker gegeben, noch keine, also Arbeit hat es auch schon gegeben. Aber die innere Uhr programmiert eigentlich unser Verhalten. Das heisst, die regelt innere Abläufe, also wenn Verdauung am besten stattfindet, wenn Herzrate muss schnell sein oder nicht. Oder eben auch der Schlaf-Wach-Rhythmus. Also der Schlaf-Wach-Rhythmus wird von dieser inneren Uhr gesteuert. Und wir merken das eigentlich nicht. Wir merken das erst, wenn wir Schicht schaffen oder wenn wir eben in eine andere Zeitzone reisen, oder?
Aber das würde eigentlich bedeuten, dass ich, wenn ich einen regelmäßigen Arbeitsalltag habe, eigentlich auch keinen Wecker bräuchte.
Genau, also wenn Sie so schlafen können, wie das Ihre innere Uhr vorgibt, dann brauchen Sie keinen Wecker. Und dann gehen Sie normalerweise am Abend ins Bett und dann stehen Sie morgen frisch, fröhlich auf, nach 8 bis 9 Stunden.
Man kann in dem Fall auch gegen seine innere Uhr leben, auch wenn ich einen regelmäßigen Arbeitsrhythmus habe.
Ja, also wenn man einen regelmäßigen Arbeitsrhythmus hat, der eben die Zeit hat, die nicht mit der inneren Uhr übereinstimmt, dann können Sie auch gegen die innere Uhr kämpfen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Bäckerin sind oder eine Konditorin, die immer am Morgen um 3 muss aufstehen, aber die innere Uhr ist eigentlich ein Abendtyp, dann haben Sie das Problem, oder? Also, man muss immer übereinstimmen. Am besten wäre, wenn die Arbeitszeiten so gut wie möglich mit dem Rhythmus der inneren Uhr quasi übereinstimmt.
Jetzt kommen wir zurück zum Jetlag. Stimmt es, dass man den Jetlag stärker erlebt, wenn man in Osten fliegt, als wenn man in Westen fliegt?
Ja, das stimmt. Also viele Leute haben weniger Probleme, wenn man in Westen fliegt, als von Europa zum Beispiel auf Amerika, also in die Richtung, oder Südamerika. Und man hat mehr Probleme, wenn man in Osten fliegt. Das hat damit zu tun, wie ich vorher gesagt habe, die innere Uhr ist nicht genau 24 Stunden. Sie ist ein bisschen länger als 24 Stunden bei den meisten Leuten, etwa 24,2. Darum ist es für uns eigentlich einfacher, den Tag länger zu machen und Richtung Westen zu fliegen, als den Tag zu verkürzen. Nur bei ganz extremen Morgentypen, die haben eigentlich weniger Mühe, nach Japan zu fliegen. Aber wir sind meistens, die 80% von uns haben längere Uhren als 24 Stunden. Das ist eigentlich der Grund dafür, ja.
Das müssen Sie jetzt noch ein bisschen ausführen mit extremen Morgenmenschen. Also das heisst, es sind nicht alle Menschen gleich davon betroffen von dem Jetlag. Da gibt es tatsächlich auch Unterschiede.
Da gibt es individuelle Unterschiede und das hat wahrscheinlich damit zu tun, Leute, die lange, also langsam tickende Uhren haben, sagen wir, derjenige, die 24,8 Stunden oder 25 Stunden Uhren haben, die leiden eher darunter, wenn sie zum Beispiel nach Japan fliegen, aber weniger, wenn sie nach Amerika fliegen. Und umgekehrt ist es für die Morgentypen, die schnell taktet sind normalerweise mit 23,5 Stunden. Also da gibt es Unterschied. Und Leute, die ganz nach bei 24 Stunden sind, genetisch gesehen, die haben praktisch keine Jetlag-Erscheinungen oder viel weniger Jetlag-Erscheinungen als die, die weiter weg sind von diesen 24 Stunden.
Und wie weiss ich, welcher Typ das ich bin?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man kann Fragebögen ausfüllen und dann kann man herausfinden, ob man am Morgen- oder Abendtyp ist oder ein Tube, das sind so die mittleren Typen. Oder man macht eine Messung, man misst das Melatonin, das ist ein Hormon, das kann man bei uns zum Beispiel machen und dann kann man herausfinden, ob man wirklich auch biologisch gesehen nicht nur mit Fragebögen am Abend- oder am Morgentyp ist.
Mein heftigster Jetlag, den ich je gehabt habe, war, als ich von der Ferien aus Mexiko heimgekommen bin, habe ich fast 2 Wochen irgendwie an diesem Jetlag rumgemacht und habe 2 Wochen lang nicht richtig geschlafen. Ist das normal oder wie lange geht so ein Jetlag normalerweise?
Also es ist ein gutes Beispiel von Mexiko zurück, sind sie nach Osten geflogen. Dann braucht man länger, dann ist man von der Ferien oder so zurückgekommen. Das ist auch noch ein bisschen ein psychologisches Problem, um wieder reinkommen wahrscheinlich. Also man sagt, pro Zeitzone ein Tag. Das heisst, wenn Sie zum Beispiel nach Amerika fliegen, das ist 6 Stunden Unterschied, dann brauchen Sie 6 Tage, um wieder ins Lot zu kommen. Es geht ein bisschen länger Richtung Osten, dann brauchen Sie 1,5 Tage, dort wären es dann 9 Tage. Das ist so eine über den Daumen gepeilt, was man etwa braucht. Man kann aber nachhelfen mit gewissen Sachen, um das zu beschleunigen.
Dann erzählen Sie doch mal, was muss ich denn machen, um das zu beschleunigen?
Also, am einfachsten ist, um einen Tipp zu geben, ist eine App herunterladen, die das quasi berücksichtigen kann. Also im Prinzip müssen Sie zu bestimmten Zeiten Licht suchen oder Licht vermeiden und zu bestimmten Zeiten, wenn Sie zum Beispiel Kaffee trinken oder Kaffee vermeiden. Oder wenn Sie auch Melatonin nehmen, zum Beispiel Melatonin kann auch den Rhythmus verschieben, dann tut die App quasi das Timing vom Licht, das Timing vom Kaffee und das Timing vom Melatonin voraussagen. Sie müssen aber keinen Kaffee nehmen und kein Melatonin. Sie können es auch nur mit Licht machen und mit Bewegung. Und die App sind wirklich gut. Sie gehen dort ihren Flug ein, also die Flugnummer, ihr Alter, vielleicht noch ihr Geschlecht. Und dann wird alles berechnet, was sie eigentlich machen müssen. Um möglichst wenig Jetlag zu haben am Ort, wo sie ankommen.
Also das heisst, ich muss dann quasi nach dem Rhythmus von dieser App wie ein Sonnenlicht suchen.
Ja, genau. Das Prinzip ist eben, ich habe ja gesagt, die innere Uhr ist nicht genau 24 Stunden, aber die Erdumdrehung ist 24 Stunden. Das heisst, wir brauchen sogenannte Zeitgeber, um uns auf 24 Stunden eichen. Sie können sich vorstellen, unsere Uhr muss jeden Tag neu gerichtet werden. Und da ist das Licht quasi das, was an der Krone der Uhr schraubt. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Amerika gehe, dann brauche ich dann vor allem Licht am Morgen, aber die App tut das alles berechnen. Man muss da keine Chronobiologin sein. Und ich habe das auch selber ausprobiert übrigens, weil ich sehr kritisch war. Bin auf Indien geflogen, 2-3 Mal, aber auch auf Japan. Ich habe vorher die App nicht gebraucht. Es gibt verschiedene Apps, ich will jetzt da keine Werbung machen. Und es hat wirklich Chaos, es hat wirklich funktioniert. Und ich konnte es natürlich nachvollziehen als Chronobiologe, weil ich prinzipiell weiss, von der Zeitgeber Stärke und wem es muss gehen. Das ist jetzt viel zu kompliziert zu erklären, aber die Apps sind auch von Experten geschrieben worden und werden auch gebraucht, zum Beispiel von Piloten oder von Crews, von Flugzeugen, aber auch von Astronauten, weil die viel halt so Jetlag-Erfahrungen haben, oder?
Aber was bedeutet das denn? Also wenn ich ja irgendwo ankomme und jetzt ist einfach mitten in der Nacht, dann kann ich noch Langtageslicht suchen. Also muss ich dann irgendwelche Lampen ins Gepäck packen, wo Sonnenlicht vortäuscht?
Nein, das wird nicht gemacht, wird auch nicht empfohlen. Man tut dann halt mit dem natürlichen Licht-Dunkelwechsel am Ankunftsort arbeiten. Meistens ist es dann halt, wenn kein Licht aus ist und man sollte es finden, dann probiert man halt wach zu bleiben. Wenn man wach ist, hat man ja ein bisschen Licht. Oder am Morgen zum Beispiel, wenn es heisst, bis um 10 Uhr ein starkes Licht vermeiden, dann muss man halt schauen, dass man nicht gerade rausgeht, geht joggen, sondern in den Räumen ist. Oder umgekehrt, wenn es heisst, du musst jetzt Licht suchen, dann geht man halt raus, geht joggen. Und auch wenn es nicht so hell ist, man kriegt ganz viel mehr Licht, wenn man draußen ist. Eine sogenannte Lichthygiene, sagen wir dem. Man spielt mit der Lichtexposition, um die innere Uhr eben möglichst schnell anzupassen an die neue Ortszeit.
Jetzt ein Trick, den ich immer wieder höre, ist, man muss einfach durchbeissen. Man muss halt einfach wach bleiben und sich an die Zeit richten, wo man normalerweise ins Bett geht und nicht an die Zeit, wo es dann halt in der Ferien ist. Dann kommt man schneller wieder in den Rhythmus hinein.
Ja, als genereller Tipp ist es schon so, möglichst schnell an die lokale Zeit anpassen. Aber manchmal ist man ja so müde. Also wenn man zum Beispiel von Amerika fliegt, oder, dann ist der Tag sehr lang und man will irgendwie schon um 6 Uhr morgens die Ortszeit dort ins Bett. Und dort empfiehlt sich schon ein bisschen länger wach zu bleiben und einfach probieren, so schnell wie möglich an die neue Licht-Dunkel-Wechsel anzupassen, an die Zeitzone. Normalerweise geht das auch, eben wie gesagt, es geht ein paar Tage, aber manchmal wird die Uhr auch verwirrt und man dreht dann ganz um. Und wie sie gesagt haben, braucht es bis 2 Wochen, bis man reinkommt. Und dann sollte man dann wirklich, wenn es halt nicht geht, dass man dann halt auch mal einen Experten oder eine Expertin aufsucht und schaut, was los ist.
Also ist eigentlich der Tipp, schon die Uhr im Flugzeug auf die neue Ortszeit umzustellen und quasi dann nach der zu leben.
Genau, das ist auch psychologisches Mindsetting, oder? Man geht ins Flugzeug, das Flugzeug geht weg. Und man sieht ja dann auch auf dem Bildschirm bei diesen Langflügen die neue Zeitzone. Also ich stelle meine Uhr immer um im Flugzeug auf die neue Zeitzone. Dann weiss ich schon, okay, dort ist jetzt 3 zum Beispiel, obwohl bei mir erst 9 Uhr am Abend ist oder so. Das ist, ich finde, das ist immer ein guter Tipp auch.
Sie haben schon ein bisschen Melatonin angetönt, aber können Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Wann macht es Sinn und wann macht es vielleicht keinen Sinn, so Präparate zu nehmen?
Wenn man einen Rat hat von einer Expertin, kann man das Melatonin nehmen. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen. In der Schweiz ist es eigentlich nicht legal, also man kann es ja nicht kaufen, aber viele haben es ja trotzdem. Gibt man es meistens vor der Bettzeit, also vor der Bettzeit, wo man dann am neuen Ort ist, sozusagen. Aber es gibt Leute, die darauf schwören. Man muss auch ein bisschen aufpassen, man kann dann auch das Gegenteil bewirken, wenn man es eben zur falschen Zeit nimmt, dass man völlig aus dem Lot ist.
Kann ich schon, bevor ich in die Ferien gehe, ein prophylaktisches Jetlag-Training machen? Damit ich es wirklich schon gar nicht überkomme. Kann ich mich vorbereiten?
Ja, Sie können sich vorbereiten. Die Frage ist einfach, ob das mit Ihren Arbeitszeiten und Ihrer sozialen Zeit übereinstimmt. Wenn Sie jetzt sagen, ja, ich kann jetzt nicht ins Kino, weil ich gehe jetzt auf Amerika, muss jetzt schon ins Bett. Es ist schwierig, aber man kann es machen. Sukzessiv vielleicht 1 bis 2 Zeitzonen. Also bei den Astronauten hat man das auch schon gemacht, weil die einen ganz umgekehrten Schlaf-Wach-Rhythmus, vor allem bei der STS-Mission in den 90er Jahren, wo man quasi sie in Quarantäne genommen hat und den Licht-Dunkel-Wechsel schon so angepasst hat, dass sie am Morgen um 5 Uhr, wenn sie starten mussten, total fit waren. Aber dort geht es natürlich, das sind irgendwie 3-4 Leute, die sind abgeschottet, aber in der Realität ist es natürlich ein bisschen schwieriger.
Ich habe vor vielen Jahren mal einen Sprachaufenthalt in Sydney gemacht und dort habe ich das Gefühl gehabt, ich spüre meinen Jetlag nicht in der Müdigkeit, sondern in meinem Essverhalten. Ich habe irgendwie immer verkehrt um Hunger gehabt, als ich Hunger habe, so die Heime. Ist an dem irgendetwas dran? Kann man Jetlag auch anders stumme als nur in der Müdigkeit merken?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt die Uhr, die im Hirn hockt, das habe ich vorher erwähnt, und die steuert eben alle Organe. Und es gibt auch Rhythmen in der Peripherie, sagen wir, also im Metabolismus, im Appetitgefühl, im Lust nach Essen. Und das hört man eigentlich viel, vor allem von Crewmembers von den Flugzeugen, dass sie sagen, oh, eigentlich habe ich jetzt Lust auf ein Frühstück, aber Abendessen ist angesagt. Also es gibt auch eine Desynchronisation, sagen wir dem, zwischen der Uhr im Hirn und in der Peripherie, das sogenannte metabolische Syndrom führen kann, was leider sehr häufig ist, nicht sehr häufig, aber häufiger ist bei Schichtarbeitenden, weil die auch immer gegen die innere Uhr arbeiten.
Also das heisst, die innere Uhr, die ist quasi bei den Leuten, die Schicht arbeiten, regelmässig natürlich gestört und darum passiert da ganz viel im Körper.
Wenn Sie regelmäßig Schicht schaffen, haben Sie eigentlich einen Dauer-Jetlag. Normalerweise ist der Jetlag transient, sagen wir dem, der geht vorbei. Aber bei vielen Leuten ist es ein Dauerzustand, das ist ein chronischer Zustand. Es ist beim Flugzeugpersonal, das fliegt natürlich. Und natürlich auch bei den Schichtarbeitern, das ist eigentlich Flugzeugpersonal, das einfach auf der Erde ist. Wobei der Licht-Dunkel-Wechsel beim Schichtarbeiter natürlich konstant ist, aber die Arbeitszeiten wechseln. Bei den Crewmembers ist es beides, der Licht-Dunkel-Wechsel wegen der Zeitzone plus der Arbeitszeitenwechsel. Also es ist eigentlich von der Chronobiologie her der gefährlichste Beruf sozusagen für Gesundheit.
Aber was bedeutet das? Was heisst gefährlich?
Gefährlich heisst einfach, dass das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen höher ist, für Depression, also psychische Erkrankungen, für metabolische Erkrankungen, für Krebserkrankungen. obwohl ein kausaler Zusammenhang mal sehr schwierig ist. SAS, das ist eine Fluggesellschaft, die gibt es, glaube ich, immer noch, zahlt jetzt zum Beispiel weibliche Crewmembers, die Brustkrebs entwickelt haben, während der Arbeit die Gesundheitskosten. Das ist ein ganz klarer Hinweis, dass der Zusammenhang da ist. Und die WHO hat natürlich die Schichtarbeit als potenziell krebserregend definiert, schon vor 20 Jahren. Aber wir müssen Schicht schaffen, man kann es ja nicht wegbuchstabieren. Und darum brauchen so Arbeiter meines Erachtens eine enge gesundheitliche Überwachung von Betriebsärzten und Betriebsärztinnen.
Noch zum Schluss, wir machen nochmal den Bogen zu den Ferien. Wenn ich jetzt kurz vor meinen Ferien stehe, was für einen Tipp würden Sie mir jetzt mitgeben, damit ich nicht meine ganzen Sommerferien entschädigen kann?
Ja, es kommt darauf an, wo Sie fliegen und wie weit. Oder? Wenn Sie nur 1 bis 2 Zeitzonen fliegen, dann ist es kein Problem. Für die meisten, also die über 2 Zeitzonen fliegen und Richtung Osten fliegen, dort würde ich schon empfehlen, dass man sich vorher ein bisschen vorbereitet und dann halt auch entsprechend Schlaf-Wach-Zeiten schon ein bisschen anpasst. Sagen wir, Sie gehen jetzt auf Japan. Und dann können Sie mal schauen, was ist jetzt für eine Zeit in Japan. Es sind, glaube ich, 8 oder 9 Stunden Unterschied. Ich weiß es nicht. Dass man halt dementsprechend das Verhalten auch ein bisschen schon vorher anpasst. Aber normalerweise, wie gesagt, hat man da keine Zeit. Und der zweite Tipp ist, umstellen im Flugzeug. Tourszeit, möglichst schnell an den Licht-Dunkel-Wechsel dort. Das ist es eigentlich, ja.
Herr Gajochen, vielen Dank für Ihre Zeit hier bei uns im Durchblick.
Vielen Dank Ihnen.
Was ist deine schlimmste Jetlag-Erfahrung? Erzähl uns doch von deinen schlaflosen Nächten. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo von dir. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.